my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest am 29. Oktober 2015, zusammengestellt bei Radio Dreieckland unter 2,3 MHz von Konrad. In der heutigen Sendung geht es um Stuttgart 21 und die Mehrkosten, Baden-Württemberg und der NSU-Prozess, Friedenswoche im Markgräfler Land. Zuerst die Nachrichten. Freiburg sagt Ja zur Städtepartnerschaft mit Isfahan. Trotz des islamischen Regimes der Mullahs in Isfahan, Iran, hält Freiburg Baden-Württemberg weiter an der im Jahre 2000 geschlossenen Partnerschaft fest. Bei allen Schwierigkeiten in dieser Städtepartnerschaft geht es in erster Linie laut Oberbürgermeister Dieter Salomon um die Begegnung von Menschen. Die kleine Außenpolitik der Stadt geht daher weiter. Trotz Säureattentate auf schlecht verschleierte Frauen in Isfahan, Hinrichtungen auch an Jugendlichen, Willkür und Korruption. Besser die Opposition unterstützen, als auf die Rhetorik der Mullahs hereinzufallen, so der Tenor des Gemeinderats. Flüchtlinge protestieren in Freiburgs Erstaufnahmestelle. Mehrere hundert Flüchtlinge haben gestern Mittwoch für bessere Lebensbedingungen demonstriert. Die Flüchtlinge beklagten sich über schlechte medizinische Versorgung in der Freiburger Erstaufnahmestelle. Außerdem kritisierten die Flüchtlinge das Zurückhalten von versprochenen Bargeldleistungen. Die Proteste begannen gegen 18 Uhr am Mittwoch. Um 19.20 Uhr formierten sich etwa 50 behelmte Polizisten vor der Erstaufnahmestelle. Verstärkt wurden die Polizeikräfte durch Einheiten aus Laa, die eigentlich wegen des Pokalspiels des SC Freiburgs gegen Augsburg in Freiburg waren. Mehrere hundert Flüchtlinge, vorwiegend Syrer, aber auch Iraker und Menschen aus Afrika, hatten sich den Protesten angeschlossen. Hauptsächlich junge Männer, wenige Frauen. Der Iraker Haidar Misal sagte, wir sind schon 2 Monate hier in der Erstaufnahmestelle. Passiert ist nichts. Papiere haben wir noch keine bekommen. Allein Fingerabdrücke seien von den Flüchtlingen genommen worden. Für Unmut sorgte auch, dass Städte wie Heidelberg Asylanträge innerhalb von 20 Tagen komplett bearbeiteten. Kopfbahnhof-Befürworter fordern Kostenklarheit. Am Montag haben K21-Befürworter vor dem Staatsministerium Baden-Württemberg eine Banneraktion durchgeführt. Mit der Aktion und in einem offenen Brief fordern die Parkschützer von Ministerpräsident Kretschmann endlich Transparenz zu beschaffen bezüglich der S21 Mehrkosten und bezüglich den Verhandlungen, die das Land mit der Bahn seit 2,5 Jahren darüber führt. Von diesen Verhandlungen weiß die Öffentlichkeit bislang nichts. Und ab geht die Bahn, oder genauer gesagt in die Haltestelle hinein, die da gebaut wird, in die größere Haltestelle Stuttgart 21. Aber so richtig in die Gänge gekommen ist es noch nicht. Jedoch die Kosten steigen. Und ich frage mich natürlich, wer soll das Ganze bezahlen? Und zwar frage ich das hier Matthias von Hermann. Servus von den Parkschützern.
Ja, schönen guten Morgen.
Ihr habt am letzten, das heißt an diesem Montag, Aktion gemacht und einfach mal wieder auf die Kosten hingewiesen, die so nach und nach in die Höhe klettern. Wie sieht denn jetzt der momentane Kostenpegel aus?
Ja, der Kostenpegel pendelt sich so langsam auf das ein, was das Projekt Stuttgart 21 real auch kosten wird. Gestartet ist das Projekt ja mal mit fantastischen 2,8 Milliarden Euro. Das war eine unglaubliche Kostenillusion. Diese Kostenillusion hat dann dazu geführt, dass Parlamente und Entscheidungsträger sich für dieses Projekt ausgesprochen haben. Inzwischen ist diese Kostenillusion natürlich längst geplatzt. Aktuell stehen wir bei 6,8 Milliarden Euro Gesamtkosten. Zugegebene Gesamtkosten, muss ich da sagen, Wir wissen aus bahninternen Dokumenten, dass die Bahn selber bereits mit 11 Milliarden rechnet. Das sind also ganz erhebliche Summen, die hier ausgegeben werden sollen, um den Stuttgarter Bahnhof zu verschlechtern, zu verkleinern, die Schienenkapazität zu verringern. Wir wissen inzwischen sogar vom Bundesverkehrsministerium, dass sowohl Stuttgart als auch Ulm nicht mehr als Taktknoten gewertet werden. Das heißt, dass hier in Stuttgart und auch in Ulm Anschlüsse von einem Zug auf den anderen nicht mehr ideal aufeinander abgestimmt werden sollen. Das heißt, Stuttgart wird abgehängt durch Stuttgart 21.
Ups, und das eventuell für 11 Milliarden. Ja, genau. Das heißt, augenblicklich sind wir so etwa bei 7 Milliarden. Mhm. Das ist eine 7 mit einer ganzen Menge Nullen hinter dran. Das Pech ist ja immer, wenn man so große Summen hat, dass man es kaum überblicken kann. Das heißt, das kann man nicht so richtig einschätzen. Wie viel kommt denn da auf den Steuerzahler zu und wer soll das unter Umständen bezahlen? Oder wie haben die sich das jetzt gedacht?
Ja, im Grunde wird der Steuerzahler alles davon zahlen müssen, denn wo soll das Geld denn sonst herkommen? Die Bahn will da auch noch ein bisschen was zugeben. Die Bahn macht aber insgesamt bei Stuttgart 21 einen Gewinn für sich selber, weil sie Regionalisierungsmittel, also Mittel, die der Bund den Ländern zur Verfügung stellt, um Regionalverkehr zu bestellen, diese Mittel für den Regionalverkehr in Baden-Württemberg gehen komplett nach Stuttgart 21. Da hat die Bahn einfach gut verhandelt und das Land wollte Stuttgart 21 um alles in der Welt haben und hat dann halt solche Zugeständnisse gemacht. Letztendlich wird aber alles der Steuerzahler zahlen.
Matthias, ich habe mich ja schon längere Zeit mit dir immer wieder über Stuttgart 21 unterhalten und da erinnere ich mich dran, dass es irgendwelche Ausstiegsklauseln gegeben hat, die so auch mit dieser Höhe zusammenhängen. Das heißt, je nachdem, wie hoch das diese Preise sind, also die Kosten sind für Stuttgart 21, hat man da inzwischen schon so eine Stufe erreicht?
Also eine echte Ausstiegsklausel gab es bis Ende 2009. Damals, da hieß es, wenn bis Ende 2009 klar ist, dass die damals gehandelte politische Schallgrenze von 4,5 Milliarden Euro Gesamtkosten gerissen wird, dann würde man aussteigen. Die Bahn hat dann die damals schon deutlich höheren Kosten künstlich runtergerechnet, um unter diese politische Grenze zu kommen. Damit war damals der Ausstieg sozusagen Geschichte oder nicht mehr möglich oder nicht möglich, weil das ganze Projekt ja angeblich weniger kosten solle. Inzwischen sind diese runtergerechneten Kosten in der Gesamtkostenrechnung wieder drin, plus zusätzliche Risiken, plus zusätzliche Probleme. Deswegen liegen wir inzwischen bei 6,8 Milliarden zugegebene Gesamtkosten und das wird auch noch weiter steigen. Was wir jetzt am vergangenen Montag gemacht haben, wir haben Ministerpräsident Kretschmann gefragt, wer zahlt eigentlich oder was ist eigentlich der Stand dieser Verhandlungen um die Mehrkosten. Man muss dazu wissen, es gibt in dem Finanzierungsvertrag einen Passus, der nennt sich Sprechklausel und diese Sprechklausel besagt, sollte es zu Mehrkosten überhalb der 4,5 Milliarden Euro kommen, dann verhandeln Land und Bahn über die Aufteilung dieser Mehrkosten. Wir wissen jetzt seit 3 Jahren bereits, genau seit dem 12. Dezember 2012, 12.12.12 kann man sich gut merken, dass Stuttgart 21 zugegebenermaßen mindestens 6,8 Milliarden Euro kostet, also 2,3 Milliarden über dieser lang gehegten Schallgrenze oder politischen Schallgrenze. Dann stellt sich eben die Frage, wer zahlt diese 2,3 Milliarden Mehrkosten? Die Bahn hat dann gleich gesagt, ja, wir zahlen 1,1 Milliarden auf jeden Fall, das ist unser eigenes Verschulden. Klar, da ist die eine Milliarde drin, die sie 2009 runtergerechnet hatten, die haben sie jetzt wieder draufgeschlagen, zahlen selber, ganz toll. Aber dann bleiben immer noch 1,2 Milliarden Euro Mehrkosten. Die will die Bahn vom Land per Gerichtsklage einklagen. Und das ist das, worum es momentan geht. Und wir haben inzwischen Unterlagen erfahren, dass Bahn und Land seit 2,5 Jahren über diese Sprechklausel und die Auslegung dieser Sprechklausel verhandeln. Die Öffentlichkeit wusste davon in den letzten 2,5 Jahren nichts, dass hier schon Verhandlungen laufen. Und deswegen haben wir von Ministerpräsident Kretschmann gefordert, dass er endlich mal äußert, über was er da eigentlich verhandelt und wie der Stand der Handlungen sind. Zumal wesentliche Unterlagen, die wir auch aus dem Kanzleramt rausklagen mussten, geschwärzt sind. Also man weiß nicht, um was da wirklich ging. Und dann kommt noch ein i-Tüpfelchen hinzu. Ein Monat bevor die Bahn gesagt hat, sie wird diese Kosten vom Land einklagen, hat ein Monat davor ein Treffen stattgefunden zwischen Merkel und Kretschmann zum Thema Kosten von Stuttgart 21 und Finanzierung. Und darüber wissen wir auch nichts. Hier muss der Ministerpräsident klar sagen, was er dagegen tut, dass das Land Baden-Württemberg hier die Mehrkosten tragen wird. Also einfach nur zu sagen, wir zahlen nichts, und aber nichts dagegen zu tun, das reicht nicht aus.
Das heißt, die Zeit geht ins Land. Ich habe jetzt gerade voller Schrecken festgestellt, also 2009 war praktisch noch die letzte offizielle Ausstiegsmöglichkeit da. Mhm. Und jetzt wird sozusagen bereits seit 2 Jahren um die Verteilung der Kosten gestritten.
Man kann natürlich, also auch zum Beispiel die Stadt könnte auch jetzt aussteigen, genauso das Land, indem sie geltend machen, dass es inzwischen seit diesem Aufsichtsratbeschluss von vor 2,5 Jahren, dass man jetzt eben diese Mehrkosten hat und dass man die zugegeben hat, indem man sagt, hier ist eine neue Geschäftsgrundlage entstanden. Eine neue Lage ist eingetreten, die vom Finanzierungsvertrag nicht gedeckt ist. Und wenn eine neue Lage eintritt, dann, sagt auch das bürgerliche Gesetzbuch, kann man entweder eine Vertragsanpassung einfordern oder die Vertragsauflösung. Und mindestens eins davon, wenigstens eine Vertragsanpassung, muss die Landesregierung jetzt einfordern und nicht einfach weiter Zeit ins Land streichen lassen, weil sonst irgendwann auch vor irgendeinem Gericht oder irgendein Gericht sagt, ja Leute, also wenn ihr euch 3, 4, 5 Jahre da nicht drum kümmert und wisst, dass es mehr kosten wird, aber nichts dagegen unternehmt, außer einem lapidaren Satz wie, mir zahlt nichts, dann habt ihr eure Chance verwirkt und dann müsst ihr zahlen. Und so weit darf es nicht kommen. Ja? Kretschmann muss handeln, muss klar machen und eben durch Handlungen klar machen, dass er, dass das Land hier keine Mehrkosten zahlen wird.
Kretschmann. Ja. Wie lange macht es der Mann noch? Ja. Ich meine, ich habe da schon gehört, dass er mal zurücktreten möchte, beziehungsweise den Weg frei macht.
Also wenn er die nächste Landtagswahl am 13. März nicht gewinnt und nicht wieder MP sein darf, dann hat er keinen Bock mehr, hat er gesagt.
Mhm. Das heißt, es bleibt sozusagen spannend und vor allen Dingen, ja, man fragt sich natürlich, wer bezahlen darf. Und du hast natürlich vollkommen recht, am Ende bezahlt der Staatsbürger die ganze Zeche.
Deswegen ist auch die Forderung, aus diesem Projekt auszusteigen und jetzt einzulassen. Das sind bisher vielleicht 10%, vielleicht auch 15% der Gesamtkosten tatsächlich ausgegeben worden. Das heißt, wir können 85-90% der Kosten einsparen und würden einen funktionierenden Bahnhof behalten, der auch Taktknoten sein kann, der also in einem vertakteten System, so wie wir das in der Schweiz haben, wo alle Verbindungen aufeinander abgestimmt sind, wirklich ein zentrales Element wäre. Das wäre doch eine Schande, wenn die Landeshauptstadt von Baden-Württemberg kein Taktknoten mehr ist und Ulm deswegen auch noch rausfliegt. Das will mir nicht ins Hirn, wie man dafür 11 Milliarden Euro ausgeben will, um was schlechter zu machen.
So, Matthias von Hermann von den Parkschützern zu den steigenden Kosten und vor allen Dingen die Verteilung dieser Kosten von Stuttgart 21. Ich danke mal für dieses Gespräch.
Ja, danke schön. Tschüss.
Verbindungen des NSU zu Baden-Württemberg. Am Freitag, 30. Oktober 2015, wollen die Mitglieder des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses entscheiden, ob sie den Teil des Untersuchungsauftrags, der genau die Beziehungen zwischen NSU und Baden-Württemberg zum Ziel hat, in der verbleibenden Zeit noch realisieren werden. So soll der Ausschuss seinen Bericht in den letzten Sitzungen der Legislaturperiode am 16. Februar 2016 dem Landtag zur Abstimmung stellen. Ein Zeitplan, innerhalb dessen kaum die offenkundige Beziehung des Kerntrios zu den Nazis des Landes Baden-Württemberg auszuleuchten sein wird. Ob der nächste Landtag nach der Landeswahl in Baden-Württemberg 2016 überhaupt erneut in den Untersuchungsausschuss einsteigt, wird dann 2016 der neue Landtag zu beschließen haben.
Ich sage aber wirklich, Wir prüfen das gerade, ja, weil ich da ja sehr offene Informationspolitik, wir prüfen das gerade. Ich sage nicht, dass das eintreten wird. Dazu kommt auch gerade, dass wir alles überprüfen, was wir noch an Zeugen beschlossen haben, wie wir die jetzt unterbringen in der kommenden Zeit. Von den beiden Dingen wird es jetzt abhängen. Und deswegen muss ich sagen, sind wir jetzt gerade in dieser Woche, nächste Woche sicherlich in der Prüfungszeit und werden Sie natürlich dann, wenn wir da zu einer Entscheidung kommen, sofort zeitnah ganz breit unterrichten. Denn bisher ist es in Baden-Württemberg ja auch, glaubt man, nicht vorkommen, dass wir etwas in der Legislaturperiode im Ausschuss nicht fertig werden. Ich glaube, das ist bisher noch nicht gemacht worden.
Soweit Wolfgang Drexler in der Vorbereitung der 30. Sitzung am Montag. Ich glaube, es war die 31. Sitzung öffentliche des NSU-Ausschusses. Auf die Frage, ob denn der Ausschuss insbesondere die Verbindung des NSUs zu Baden-Württemberg und den dort tätigen Nazis und Nazi-Strukturen auch beleuchten wird. Und dieser Druck, der dann durch die faktischen Verhältnisse ausging und durch die Medien ja nur verstärkt wurde oder artikuliert wurde, führte dann in der Folge auch dazu, dass die Abgeordneten nach der Sitzung um 4 Uhr dann schon einiges mehr zu diesen Prüfprozessen, die am Freitag dann zum Abschluss kommen sollen, aussagen konnten. Und da geben wir euch jetzt mal einen Einblick darüber, wie das so tönt.
Da kann ich nur sagen, welche Beweggründe für uns wichtig sind bei der Entscheidung am Freitag. Das ist natürlich insbesondere der Mordfall an Frau Kiesewetter. Das Thema steht für uns im Vordergrund. Und das ist so weit wie möglich abzuklären. Danach kommen Dinge, die möglicherweise direkt mit dem NSU in Zusammenhang stehen. Und danach kommen die weiteren Bezüge zum Thema Rechtsextremismus in Baden-Württemberg. Das ist die Prioritätenreihenfolge für die CDU-Fraktion. Und wie sich das dann im weiteren Verfahren darstellen wird, das werden wir dann am Freitag beschließen und Ihnen dann auch.
Das Wesentliche ist ja genau in dem Bereich ja dann halt auch gesagt. Und man sollte dieser Debatte einfach jetzt nicht vorgreifen.
Ich muss sagen, in dem Moment, wo Sie mir garantieren, dass ich wiedergewählt bin, kann ich in dieser Funktion selbstverständlich vorweg schon eine Aussage machen.
Es ist von meiner Aussagegenehmigung nicht umfasst. Natürlich sagt der gesunde Menschenverstand, dass wir uns über den Punkt spätestens jetzt mal Gedanken machen müssen. Aber das ist auch der Fall. Am Freitagmorgen wird darüber geredet und anschließend machen wir Pressekonferenz.
Ich sehe die Möglichkeiten. Das ist schwierig. Und das habe ich schon immer wieder auch betont.
Schon vor dem Einsetzungsuntersuchung.
Ja, das habe ich nicht gesehen. Das war andere von der Gesamtmenge von dem zeitlichen Tableau schwierig ist. Aber ich habe immer gesagt, man soll das, was möglich ist, in diesen Bereichen dann halt auch abarbeiten. Aber natürlich nähern wir uns jetzt dem Ende der Legislaturperiode und auch dessen, was an Beweisaufnahmen da ist. Und deswegen muss man das natürlich jetzt mal in Ruhe berücksichtigen, wie tatsächlich noch im Laufe dieser Legislaturperiode man dem Auftrag insgesamt gerecht werden kann.
Ja, last not least nochmal der Obmann der Grünen. Es deutet sich alles an, das, was unterlassen worden ist, wird auch im Prinzip nicht weiter aufgearbeitet werden. Und das sind vielfältige Beziehungen, sind ja vielfältig hin und her gezogen. Das Trio war ja auch bis 2001 verbürgt sogar in Baden-Württemberg. 2003 wurde nochmal Stuttgart ausgesucht. Wo man vielleicht einen Anschlag hätte machen können. Also es ist sehr vielfältige Verbindungen bis hinein zum November 2011, wo als einziges von rechtsextremer Seite der Patria-Versand des V-Mannes des baden-württembergischen Verfassungsschutzes von Herrn Sokol auf der Liste der zu verschickenden DVDs des Bekennervideos gestanden hat. Also bis da hinein gibt es sehr vielfältige Beziehungen nach Baden-Württemberg. Der Ausschuss wird es aber offenkundig nicht schaffen, dieses Thema aufzubereiten. Insofern war dann in der Auswertung der 31. Sitzung vielleicht auch nochmal so ein bisschen interessant, wie denn bewertet wird einzelne Momente. Wir haben ja vielfältig die Situation, dass bis zum heutigen Tage eigentlich nicht folgt genau aufgeklärt worden ist. Und das wäre ja relevant unter der Voraussetzung, es waren die beiden Uwes, die Michael Kiesewetter getötet haben, beziehungsweise Martin Arnold lebensgefährlich verletzt haben durch einen Kopfschuss am 25. April 2007, wofür es ja nur die Hose gibt mit Blutanhaftungen von Michael Kiesewetter und die Dienstwaffen, die im Bauschutt gefunden wurden, nein, nicht im Bauschutt, das waren die Tatwaffen, im Wohnmobil wurden die Dienstwaffen der beiden Polizeibeamten gefunden und im Bauschutt dann noch weitere Handschließe und so weiter. Also es wäre sehr wohl die Frage zu stellen, auf die Frage, war das ein vorsätzlich geplanter Vorgang, wofür ja auch spricht, dass der Wohnmobilanbietung, wenn es denn die beiden gewesen sind, verlängert worden ist. Und ein Punkt, der die ganze Zeit ungeklärt geblieben ist und bis heute immer noch ungeklärt ist, ist die Frage des Tausches des Dienstes in einer Zwangsurlaubswoche. Dazu nochmal der Vorsitzende des Ausschusses Drexler.
Also nach meiner Meinung hat es bei den Ermittlungsarbeiten erst nach 4 Jahren eine Rolle gespielt. Und das kann ich mir das nicht vorstellen. Sonst wären wir ja schon früher drauf gekommen, hätte die Beamten gefragt, dann wären wir ganz normal drauf gekommen, dass eben nicht der Jung der Tauschpartner war. Und hätte man die Unterlagen gehabt, hätte man das wahrscheinlich auch feststellen können. Die Unterlagen hatte man nicht. Es war, wie wir auch gehört, ein Novum, dass der vorläufige Plan verschwunden war. Genauso wie es kein Novum war, dass getauscht wurde. Aber bei den Tauschmaßnahmen jetzt muss ich auch sagen, alles sehr kurzfristig. Wenn man die SMS von Michael Kiesewetter ansieht, die an den Arnold ging, wenn sie am Montag noch schreibt, am Donnerstag, dann kann das zwar ein Versehen sein, aber sie hat selbst am Mittwoch, dann, wenn man den Mittwoch einsetzt, nicht gewusst, wann dieser Einsatz war, denn der wurde ja erst am Dienstagmittag am Dienstagmittag oder am ganzen Dienstag entschieden, dass sie früher fahren. Also das sind alles sehr kurzfristige Maßnahmen. Aber grundsätzlich war für mich das völlig überraschend, letztes Mal, das sage ich auch heute, warum nach 4 Jahren noch nicht klar war, wer denn der Tauschpartner war. Eigentlich, das ist schlichtweg nicht gemacht worden.
Eigentlich hätte man eine Woche, spätestens 2 Wochen nach der Tat zweifelsfrei wissen müssen, wer mit wem getauscht hat. Und zwar ohne, dass einer sich meldet.
Ja, hätte man feststellen können.
Hätte man feststellen können, hat man nicht festgestellt. Sie wussten jetzt nur von der langjährigen Sachbearbeiterin Sabrina Rücker aus dem LKA, die seit 2007 mit dem Fall Theresienwiese und der Ermordung Michael Kiesewetters befasst ist, dass es auch eine SMS gibt, wo auch vom Dienst am Donnerstag geredet worden ist. Der Ausschuss, das gab auch nochmal eine Nachfrage, hat auch noch nicht einmal den dann am Dienstag, wo angeblich nochmal getauscht wurde, ob man am Morgen oder am Mittag fährt. Auch diesen Beamten hatte der Ausschuss noch nicht auf seiner Liste draufstehen. Also insofern bleibt hier noch einigermaßen Rätsel. Das Urteil, das 4 Jahre später, das erst geklärt worden ist, nach der Selbstenttarnung der beiden Uwes in Eisenach, dieses Faktum bleibt bestehen.
Friedenswochen im November des Friedenswochen im November Friedenswochen des Markgräfler Friedensrates Mülheim. Krieg wird auch in Deutschland vorbereitet. Verfolgungen von Juden in der Zeit der NS-Diktatur oder aktuell die Flüchtlinge aus den Kriegsgebieten der Welt, die im Dreieckland Zuflucht suchen. In und um Mülheim gibt es hierzu im November wieder einen Themenmonat.
Praktisch immer im November gibt's die Friedenswochen und auch im Lande, das heißt im Markgräfler Lande gibt's die Friedenswoche in diesem Jahr schon zum 39. Male und ich bin verbunden mit Ulrich Rodewald. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, 39. und garantiert nicht die letzte Friedenswoche. In der Welt gibt's einfach zu wenig Frieden, aber Krieg geht auch vom Markgräfler Lande aus und da macht ihr drauf aufmerksam. Wo sind in diesem Jahr die Schwerpunkte?
Der Schwerpunkt ist sozusagen schon durch das Thema der Friedenswochen beschrieben. Wir haben sie benannt, Frieden ist die beste Flüchtlingshilfe. Und wir sagen, wer von der großen Zahl der Flüchtlinge und Vertriebenen spricht, die gegenwärtig auch in unserem Land Zuflucht suchen, der darf über die Ursachen der Flüchtlingsströme nicht schweigen. Und das ist ja insbesondere die ungleichgewichtige Verteilung des Reichtums auf der Erde, die damit einhergehenden Kriege, deren Folgen die Massen von Menschen ihre Lebensgrundlage berauben und zur Flucht zwingen. Und deshalb also nochmal unser Motto: Frieden ist die beste Flüchtlingshilfe. Und Krieg ist auch im so schönen Markgräfler Land nicht weit. Mülheim ist Stationierungsort der deutsch-französischen Brigade. Das ist die Kerneinheit der EU-Armee. Sie ist schnelle Eingreiftruppe für die NATO. Sie wird weltweit eingesetzt. Sie war eingesetzt im Kosovo. Sie war eingesetzt in Afghanistan. Sie ist gegenwärtig eingesetzt in Mali. Und darauf, auf diesen unfriedlichen Zustand machen wir auch während der Friedenswoche jeweils am Mittwoch mit einer Mahnwache aufmerksam.
Noch ein Punkt, der immer wieder vorkommt, ist Rheinmetall. Das heißt die Rüstungsschmiede in Neuenburg. Was machen denn die überhaupt?
Ich habe von einem Kollegen aus Neuenburg eine etwas bitterböse Zuschrift bekommen, der darauf abstellt, dass in Neuenburg ja gar keine Waffen hergestellt würden, sondern Schutzinstrumente. Beispielsweise fortentwickelte Nebelgranaten oder Ablenkungsflugkörper. Die sind aber alles Geräte, die dazu dienen, Krieg leichter möglich zu machen, denen Krieg leichter möglich zu machen, die Krieg immer noch für ein Mittel ihrer Politik halten. Weil sie sagen, wir können unsere, in Anführungsstrichen, Soldaten besser geschützt in den Krieg schicken. Sie können dort mit Waffengewalt etwas erreichen und werden selbst nicht getroffen. Und insofern ist es ein Ammenmärchen zu glauben, dass auch das, was in Neuenburg hergestellt wird, nicht dazu führt, Kriege leichter führen zu können. Deshalb sind wir, und das ist sozusagen die Klammer auch dieser Friedenswochen, wir beginnen mit einer Mahnwache vor der Niederlassung von Rheinmetall Munition in Neuenburg am Dienstag, den 3. November um 14.30 Uhr wollen wir uns da versammeln. Und die Friedenswochen gehen zu Ende mit einer Diskussion über die Möglichkeiten der Umstellung von Rüstungs- auf zivile Produkte. Auch wieder in Neuenburg mit am Start ist Jörg Weingarten von der Projekt Consult. Das ist eine Beratungsfirma, die sich mit Fragen der Umstellung von Produktion beschäftigt. Wir haben eingeladen zwei Betriebsräte von Litev. Litev ist in Freiburg, gehört zur Grandman Corporation und sind im Rüstungsgeschäft tätig, haben aber mehr und mehr in den letzten Jahren ihre Produktion ausgerichtet auf zivile Produkte. Und es wird mitdiskutieren Jürgen Gresslin. Zu Jürgen Gresslin muss ich den Hörern von Radio Dreieckland nicht sagen, der sehr aktiv ist in der Aktion Aufschrei, stopp den Waffenhandel. Jürgen Gresslin wird mitdiskutieren am 24. November. Das ist sozusagen die Klammer dieser Friedenswoche, um auch deutlich zu machen, Krieg geht von unserer Region auch aus und Krieg ist dort auch zu bekämpfen.
Wo kann man das Ganze nachlesen? Ihr habt da einen riesen Veranstaltungskalender aufgestellt. Praktisch der ganze November ist belegt. Einige Tage sind natürlich frei dazwischen, aber man kann sich da was rausgreifen. Und kannst du noch irgendwie ein Highlight herausgreifen, wo du sagst, okay, da müsste man unbedingt hin, oder ist es einfach zu schwierig, weil jeder Punkt hat natürlich seine eigene Bedeutung?
Jeder Punkt hat seine eigene Bedeutung. Wir möchten aber schon besonders auf den 9. November hinweisen. 9. November führen wir seit Jahren einen Schweigemarsch zum Gedenken an die ermordeten jüdischen Mülheimer durch. Der 9. November, ja, der Jahrestag der sogenannten Reichspogromnacht. Ihm kommt in diesem Jahr, denken wir, doch eine besondere Bedeutung zu. Es brennen keine Synagogen in Deutschland, und das ist gut so, aber es brennt fast täglich ein Flüchtlingsheim. Und wir wollen nicht nur den ermordeten jüdischen Mülheimern gedenken, sondern wir wollen auch Positionen beziehen gegen die Pogrome von heute und fordern deshalb die Bürgerinnen und Bürger der Region auf, sich an diesem Schweigemarsch zu beteiligen, um auch deutlich ihren Standpunkt in dieser Frage darzulegen.
In my homeland, Baden-Württemberg.
Das war Fokus Südwest am 29. Oktober 2015, zusammengestellt von Konrad bei Radio Dreigland 102,3 MHz Freiburg.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest, Nachrichten von links unten.